Wer sollte den Jakobusbrief lesen? Dieser Brief, seien wir ehrlich, gehört nicht zu den beliebtesten Briefen des Neuen Testaments. Einige Christen sind irritiert über einzelne Aussagen dieses Briefes, wenn es zum Beispiel um den Zusammenhang von Glauben und Werten geht. Wie passt das zusammen mit der Rechtfertigungslehre? Andere vermissen die solide Theologie, die sie in anderen Briefen so sehr lieben. Irgendwie wirkt es bei Jakobus im Jakobusbrief ein wenig anders sortiert, weniger strukturiert. Martin Luther ersetzte den Jakobusbrief mit dem Hebräerbrief ganz nach hinten im Neuen Testament, vor den Judasbrief und die Offenbarung, mehr wie so ein Anhängsel. Er bezeugte zwar, dass er glaubt, dass der Jakobusbrief keine Menschenlehre beinhaltet, also dass es wirklich göttliche Lehre ist, aber er empfand diesen Brief dennoch als eine stroherne Epistel. Also irgendwie wenig Frucht da drin, wenig, woran man sich wirklich erquicken kann. So wenig von Jesus in diesem Brief, sagt er. Und er war verärgert darüber, die Kirche diesen Brief gebrauchte, um gegen seine Rechtfertigungslehre allein aus Gnade durch Glauben zu argumentieren. Johannes Calvin hingegen findet im was gegen eine vollmächtige apostolische Schrift spricht, sondern er bekennt, dieser Brief sei gesättigt von mannigfaltigem Lehrstoff, dessen Bedeutung für alle Seiten des Christenlebens klar zutage tritt. Wir sehen also, man kann ganz unterschiedliche Zugänge haben zu diesem Brief. Natürlich hat Jakobus einen ganz anderen Stil und auch andere Adressaten als Paulus zum Beispiel. Und genau mit diesen Adressaten wollen wir uns heute beschäftigen und dabei auch darüber nachdenken, ob dieser Brief nicht auch in rechter Weise für uns bestimmt ist. Ob wir auch uns als Adressaten sehen können dieses Briefes. Wer soll Jakobus lesen, ist das Thema dieser Predigt. Und wir lesen den ersten Vers in Jakobus Kapitel 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. An wen wurde dieser Brief geschickt, nachdem Jakobus, der Bruder von Jesus, in Jerusalem geschrieben hatte? Jakobus, er schreibt hier keine sondern ein scheinbar recht vager Begriff, denen, die in der Zerstreuung sind. Also mitgibt, weiß ich nicht, ob das irgendwo richtig ankommt. Vermutlich der Jakobusbrief nicht nur an eine bestimmte Gruppe in einem bestimmten Ort geschrieben, sondern es war eher eine Art Rundbrief. Und deswegen werden die Briefe Hebräer, Jakobus, die Petrus- und Johannesbriefe sowie der Judasbrief auch katholische Briefe genannt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Konfessionellen Sinne gemeint, sondern katholisch heißt eigentlich übersetzt allgemein oder allumfassend. Hier wird also nicht nur eine ganz konkrete Gemeinde angeschrieben, sondern es sind Briefe, die allgemein als pastoraler oder apostolischer Rundbrief an Gläubige in einem größeren. Mal 2. und 3. Johannesbrief ausgenommen, die sind doch etwas konkret. Wir finden darum auch hier in diesem Briefeinleitung keine konkrete Adresse, aber es gibt Gemeinsamkeiten der Leser. Also Jakobus hat durchaus etwas vor Augen gehabt, an wen er hier schreibt, auch wenn es keine ganz einzelne Gruppe oder einzelne Gemeinde nur an einem Ort ist. Es gibt Gemeinsamkeiten der Leser, die wir anhand dieses ersten Verses und auch des Inhalts des ganzen Briefes erkennen wollen. Drei solche Gemeinsamkeiten wollen wir uns anschauen und uns fragen, ob das nicht auch auf uns zutrifft, so dass wir auch die rechtmäßige Adressaten dieses Briefes sind. Erstens, es ist ein Brief an solche, die hoffen. Jakobus schreibt an die 12 Stämme. Das ist ein Begriff, den wir gut aus dem Alten Testament kennen. Das Volk Israel ist zwar aufgeteilt auf 12 Stämme nach den 12 Söhnen Jakobs, die 12 Patriarchen des Volkes Israel. Die Benennung der 12 Stämme ist also ein Synonym für das Volk Israel. Man kann es austauschbar verwenden, das Volk Israel oder die 12 Stämme. Die Erinnerung an den besonderen Anteil und der Zugehörigkeit jedes einzelnen Stammes. An das Land Israel unter Josua wurde es die 12 Stämme, genau nach göttlicher Anordnung, was für einen Teil jeder einzelne Stamm haben sollte. Und das sollte auch, diese Grenzen sollten auch beibehalten bleiben. Das ist deshalb so entscheidend, weil das Land unter König Rehabiam, dem Sohn Salomos, gespalten wurde. In das Nordreich, bestehend aus 9 Stämmen, und dem Südreich aus 3 Stämmen. Das Nordreich wurde dann im frühen 8. Jahrhundert von den Assyrern erobert und große Teile der Bevölkerung deportiert und die Länder des Nordreichs wurden anderen Bewohnern gegeben. Im späten 6. Jahrhundert lösten die Babylonier die Assyrer als Weltmacht ab und eroberten in der Folge auch das Südreich, das Königreich Juda. Und auch hier wurden viele Bewohner des Südreichs deportiert und mussten im babylonischen Gebiet, am Euphrat, wohnen. 539 vor Christus durften die Stämme des Südreichs unter persischer Herrschaft aber wieder zurückkehren, durften ihren Tempel wieder neu aufbauen. Wir lesen davon im Buch Esra und Nehemia. Bemerkenswerterweise gab es aber nie eine Rückführung der Stämme des Nordreichs nach Israel, sondern sie verstreuten und vermischten sich größtenteils unter die Völker und oder lebten auf der ganzen bekannten Welt. Und seit dem Exil gab es keine eindeutige Bestimmung der 12 Stämme mehr. Nur die Stämme des Südreichs, vor allem Juda und Benjamin und die Leviten, waren noch bis zur Zerstörung des Tempels 70 nach Christus weitgehend identifizierbar. Da gab es noch eine feste Gruppe, die sich als solch ein Stamm bezeichnen konnte. Aber selbst von den Juden aus dem Südreich blieben viele auch in den babylonischen Gebieten, wo sie sich ein neues Leben aufgebaut hatten und das sie nicht einfach mehr so aufgeben wollten. Der größte Teil der 12 Stämme Israels war also bereits seit einigen Jahrhunderten zerstreut, als Jakobus diesen Brief geschrieben hat. Der griechische Begriff für Zerstreuung heißt Diaspora. Und das wurde auch als zum Fachbegriff für die Zerstreuung des Volkes Israels und die damit einhergehende Auflösung des 12-Stämme-Verbundes. Also, warum schreibt Jakobus also an die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, also in der Diaspora, so schreibt er es? Ist das irgendwie jüdische Nostalgie? Eine romantische Erinnerung an eine vergangene Pracht? Oder steckt hier etwas anderes dahinter? In den grob 400 Jahren zwischen dem Alten und dem Neuen Testament war es ein wichtiges Thema für die Juden, wie denn so manche prophetische Verheißungen erfüllt werden kann. Jetzt, da das Volk doch so aufgelöst ist, so zerstreut ist auf der ganzen Welt. Viele Weissagungen der Propheten deuteten nämlich darauf hin, dass Gott sein Bundesvolk wieder zusammenführen wird, aus allen Enden der Erde. Zum Beispiel in Jesaja 27, Vers 13, da heißt es, und an jenem Tag wird es geschehen, da wird in ein großes Horn gestoßen werden und die Verlorenen im Land Assur, das ist die Vertriebenen aus dem Nordreich, und die Vertriebenen im Land Ägypten, wo so einige nach der Eroberung des Südreichs hingeflohen sind, werden kommen und dem Herrn anbeten auf dem heiligen Berg in Jerusalem. Oder Jesaja 35, Abvers 8, und dort wird eine Straße sein, ein Weg, und er wird der heilige Weg genannt werden. Kein Unreiner wird darüber hinziehen, sondern es wird für sie sein. Wer auf dem Weg geht, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Kein Löwe wird dort sein und kein reißendes Tier wird auf ihm hinaufgehen, noch dort gefunden werden, sondern die Erlösten werden darauf gehen und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Und in Hesekiel 47, nach der Prophezeiung eines großen neuen Tempels, wird verheißen, wie das Land Israels neu verteilt wird auf die 12 Stämme Israels. Aber wie kann das sein? Wie kann das sein, wenn doch das ganze Volk zerstreut ist und die Stämme nicht mal mehr identifizierbar sind? Nun, in dieser Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, da machten sich die Juden viele Gedanken und sie wussten, das wird die Aufgabe des Messias sein. Das wird die Zeit sein, wo der Messias kommt, wo der Retter kommt und er wird wieder sammeln, auf wunderbare Weise. Der Messias wird kommen und er wird einen neuen Bund schließen. Und in Jeremia 31 lesen wir zu Beginn dieses herrlichen Kapitels über den neuen Bund. Im ersten Vers heißt es, Jeremia 31, in jener Zeit, spricht der Herr, werde ich der Gott aller Sippen Israels sein und sie werden mein Volk sein. Alle Sippen Israels werden irgendwie wiederhergestellt. Und dann später in Vers 31, siehe Tage kommen, spricht der Herr, da schließe ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Das Nordreich und das Südreich. Und die Juden, sie lasen das und dachten, okay, mit diesem neuen Bund wird es ein neues Bundesvolk geben aus den Zusammengeführten, aus dem Zurückgeführten. Das wird die Aufgabe des Messias sein. Und es gab eine deutliche Erwartung, dass mit dem Messias, dem Christus, auch diese Zusammenführung einhergeht. Ein Weg wird bereitet für alle Zerstreuten aus allen Richtungen der Erde. Und sie werden wieder gemeinsam nach Zion gehen können. Und kein Unreiner wird darauf gehen, sondern nur die Reinen. Und die Juden dachten, okay, das sind natürlich alle Juden aus allen Richtungen. Und darum nannten sich die Christen in Jerusalem, wir finden das in der Apostelgeschichte, der Weg. Der Weg. Paulus sagt, er hat die verfolgt, die des Weges sind. Der Weg. Hier findet wieder die Zusammenführung statt. Und Johannes, er ruft in der Wüste, bahnt den Weg des Herrn. Und er zitiert Jesaja 40, was auch eine Ankündigung der Rückführung aus dem Exil ist. Die Zeit war, sie war gesättigt, getränkt von dieser Erwartung, der Messias wird kommen und sein Volk zusammenrufen. Es wird ein Weg bereitet. Und wir finden noch viele, viele ähnliche Prophezeiungen in den Propheten. Die Messias-Erwartung war in der jüdischen Gemeinschaften, in der ganzen Zerstreuung, in der ganzen Diaspora, verbunden mit der Hoffnung einer großen Wiedervereinigung zu einem neuen Reich. Es war eine endzeitliche Hoffnung zu dem Reich Gottes, unter der Herrschaft des Messias. Und in dieser zwischentestamentlichen Zeit, wo die Erwartung immer größer wurde, da gab es keine inspirierten Bücher der Bibel. Also Gott hatte keine Propheten inspiriert, etwas aufzuschreiben. Deswegen wird es auch die 400 stummen Jahre genannt. Aber es gab Schriften, die viel gelesen wurden und die etwas davon widerspiegeln, was für eine Hoffnung, was für ein Denken in dieser Zeit vorhanden war unter den Juden. In dem Apokryphen, also die nicht kanonisch sind, in dem apokryphen Buch Jesus Sirach, da schreibt der Verfasser etwa 200 vor Christus im Kapitel 48 über den Propheten Elia. Und hört einmal, was er sagt. Von dir sagt die Schrift, du stehst bereit für die Endzeit, um den Zorn zu beschwichtigen, bevor er entbrennt, um die Söhne das Herz der Väter zuzuwenden und Jakobs Stämme wieder aufzurichten. Wohl dem, der dich sieht und stirbt, denn auch er wird leben. Also wir finden hier die Figur von Elia und auch die Prophezeiung aus Maleachi und es wird kommentiert und er sagt, er wird die Stämme Israels, die Stämme Jakobs wieder aufrichten. Oder in dem Buch Psalmen Salomos, einige Jahrzehnte vor Christus, da steht in Kapitel 17, Vers 21, sieh da rein, o Herr, und lass ihnen erstehen, ihren König, den Sohn Davids, zu der Zeit, die du erkoren, Gott, dass er über deinen Knecht Israel regiere. Also die Erwartung eines neuen Königs, wie ein König David, eines Messias. Und nachdem das Gericht über die Heiden beschrieben wird, da heißt es weiter in Vers 26, dann wird er ein heiliges Volk zusammenbringen, das er mit Gerechtigkeit regiert und wird richten die Stämme des vom Herrn, seinem Gotte, geheiligten Volkes. Er lässt nicht zu, dass ferner Unrecht in ihrer Mitte weile und niemand darf bei ihnen wohnen, der um Böses weiß, denn er kennt sie, dass sie alle Söhne ihres Gottes sind und er verteilt sie nach ihren Stämmen über das Land und weder Beisasse noch Fremder darf künftig unter ihnen wohnen. Er richtet die Völker und Stämme nach seiner gerechten Weisheit. An dieser etwas längeren Ausführung sehen wir, dass die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind, kein nostalgischer Rückblick ist, sondern eine eschatologische, eine endzeitliche Hoffnung und Bestätigung. Jakobus schreibt diesen Brief an solche, die zu dem Bundesvolk des Messias gehören, der die zerstreuten und aufgelösten Stämme Israels wieder vereint. Jakobus, er schreibt deutlich an Juden. In Jakobus 2 wird ein Treffen in der Synagoge erwähnt. Das finden wir nicht in den Paulusbriefen. Aber es gibt viele Hinweise darauf, dass die Leser hier vertraut sind mit alttestamentlichen Personen und Lehren. Wir hören von Abraham und von Hiob und von Elia und von Rahab. Und auch viele prophetische Bilder, die Jakobus hier aufgreift. Doch gleichzeitig nennt er sich hier im ersten Vers ganz selbstverständlich Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. Jesus und Gott stehen hier auf einer Stufe. Tatsächlich kann man es sogar so lesen, Knecht des Gottes und Herrn Jesus Christus. Zumindest wird hier Jesus aufs Engste mit Gott verbunden. Auch darin, dass er Herr genannt wird. Das Wort, mit dem Jahwe in der Septuaginta, der griechischen Übersetzung, die Sie in der Diaspora gelesen haben, griechische Übersetzung des Alten Testaments, da wird Jahwe immer übersetzt mit Kyrios, Herr. Und genau so schreibt Jakobus auch über Jesus, der Herr. Und in Jakobus 2, Vers 1 ruft er auf, meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseres Herrn der Herrlichkeit. Der Herr der Herrlichkeit, das ist selbst so ein verheißungsvoller Begriff. Er beschreibt Gott, der mit Macht und Herrlichkeit sein Volk segnet und einen Weg bahnt und in die Tore einzieht, wie in Psalm 24, nachdem er Rettung erwirkt hat. Wer sind also die Leser, die er als die 12 Stämme in der Zerstreuung anspricht? Es sind Juden, aber Juden, die daran glauben, dass Jesus der versprochene Retter ist. Dieser Messias, der sein Bundesvolk sammelt aus allen Richtungen und sein Königreich aufrichtet. Jakobus ruft aber nicht dazu auf, nun alle nach Jerusalem zu kommen, wie man es vielleicht erwarten könnte. Er bezeugt zwar, dass jetzt die letzte Zeit ist und auch, dass sie als solche, die an Jesus glauben, zu den Stämmen des Messias gehören, aber in Jakobus 5 schreibt er, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Jakobus schreibt an solche, die hoffen. Hoffen auf die Erfüllung der Verheißung Gottes. Hoffen auf die Vollendung des Reiches Gottes. Hoffen auf die vollkommene Erlösung. Und Jakobus, er bestätigt diese Hoffnung, die schon in dem Alten Testament so deutlich dargestellt wird. Er bestätigt diese Hoffnung. Ich schreibe euch an die 12 Stämme. Aber gleichzeitig zeigt er auf, dass Jesus sein Reich nicht so aufrichtet, wie sie es bisher geglaubt hatten. Und auch nicht so, wie Jakobus es selbst seinerzeit geglaubt hatte. Wir haben das in der letzten Predigt angeschaut. Er bestätigt diese Hoffnung, aber er sagt, ihr müsst Geduld haben. Der Herr wird wiederkommen. Jetzt ist noch nicht die Zeit. Ja, es hat begonnen. Ihr gehört zu den 12 Stämmen. Diese Verheißung ist wahr. Aber der Herr, er wird kommen. Der Herr ist nah. der Herr der Herrlichkeit, Jesus Christus, er ist gekommen und er wird wiederkommen. Aber durch den Glauben an ihn sammelt er schon jetzt sein geistliches Volk. Die Sammlung, sie beginnt jetzt. Jetzt seid ihr die 12 Stämme in der Zerstreuung. Vermutlich ist es die erste neutestamentliche Schrift überhaupt, der Jakobusbrief. In den 40er Jahren geschrieben, des ersten Jahrhunderts. Paulus war gerade auf der ersten Missionsreise. Die Judenchristen dachten noch nicht so viel darüber nach, inwiefern die Heidenchristen Anteil haben werden an dem Messias und an seinem Volk. Aber kurz nach diesem Brief, auf dem Apostelkonzil, da zitiert Jakobus Amos 9. Und er bemerkt, dass zu der Wiederherstellung des Reiches und der Sammlung des Volkes schon in den Propheten geschrieben ist, dass auch die Heidenvölker hinzugezählt werden, über die der Name des Herrn ausgerufen ist. Darin sehen wir auch, wie präsent dieser Gedanke bei Jakobus war, dass er auf dem Apostelkonzil Amos 9 so zitieren kann. Und er hat sich damit beschäftigt. Und er merkt, oh, nicht nur, dass die 12 Stämme zusammengeführt werden, sondern auch die Heidenvölker werden Anteil haben daran, an diesem messianischen Volk. Petrus ergreift später ein ganz ähnliches Bild auf und er schreibt seinen Brief an Heidenchristen, an vorrangig Heidenchristen. Aber wisst ihr, wie er sie nennt? In 1. Petrus 1, er nennt sie den Fremdlingen von der Zerstreuung. Also nicht nur die Exiljuden, sondern alle Gläubigen befinden sich in einer Art Zerstreuung, einer Diaspora auf dieser Welt. Und sie warten auf die vollkommene Zusammenführung des Messias, bis der Herr wiederkommt und sein Reich aufrichtet. Der Jakobusbrief ist also nicht nur für Juden, auch wenn die ersten Leser sicherlich fast ausschließlich Judenchristen waren, sondern dieser Brief ist für alle, die auf das vollkommene Reich Christi warten, auf die Erfüllung der Verheißungen Gottes, für alle, die wissen, dass diese Welt nicht die Vollendung des Ratschlusses Gottes ist, dass diese Welt nicht das Paradies ist. Dieser Brief bekräftigt die Hoffnung und er schenkt uns gleichzeitig Weisheit, wie wir geduldig und fromm als messianisches Bundesvolk leben können. Als Anhänger des Christus, des Messias, der sein Volk zusammenbringt. Hast du die Hoffnung auf das Himmelreich? Auf die vollkommene Herrlichkeit? Hoffst du auf die Erfüllung der Prophezeiungen? Dass Gott sein Reich in Herrlichkeit und Vollkommenheit aufrichten wird, dann ist dieser Brief für dich geschrieben. Dann bist du ein rechtmäßiger Adressat dieses Briefes. Und zweitens, dieser Brief, er ist an solche, die versucht werden. In der Jerusalemer Gemeinde, da waren zu Beginn auch viele griechisch sprechende Juden, die Hellenisten. Sie waren jüdischer Abstammung, sind aber in der griechisch sprechenden Welt aufgewachsen, also in der Diaspora. In Apostelgeschichte 6 erfahren wir von einigen griechisch sprechenden Synagogen, die sich über die Lehren von Stephanus ärgerten. Und die hellenistischen Christen, sie legten auch dort die Schrift aus, in den Synagogen, und erklärten, sie predigten, dass Jesus der versprochene Messias ist, der Herr der Herrlichkeit. Aber mit Stephanus spitzt sich die Lage zu. Es entsteht ein großer Aufruhr zwischen den hellenistischen Juden und den Judenchristen um Stephanus. Und er wird gesteinigt, was den Juden natürlich eigentlich dort damals auch verboten war. Und es entsteht eine große Unruhe. Die jüdischen Anführer, sie vertreiben dorthin vor allem die hellenistischen Judenchristen, die wieder sich in die Diaspora verstreuen. Apostelgeschichte 11, Vers 19, da lesen wir, die nun zerstreut waren durch die Bedrängnis, die wegen Stephanus entstanden war, zogen hindurch bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und redeten zu niemandem das Wort als allein zu Juden. Es fand also eine erneute Diaspora statt, eine erneute Zerstreuung. Sie wurden zerstreut, insbesondere unter den hellenistischen Judenchristen, den griechisch sprechenden Judenchristen. Und stellt euch mal vor, diese Situation. Du bist dein Leben lang aufgewachsen, irgendwo in Kleinasien oder den Gebieten um Israel herum, in der Hoffnung, eines Tages wird der Messias kommen und die 12 Stämme Israels wieder vereinen. Und du wirst dazugehören. Und es wird wieder ein großes Reich aufgerichtet werden. Und dann zu Besuch in Jerusalem auf dem Wochenfest, da hörst du den Apostel Petrus predigen. Und du hörst ihn predigen von Jesus, den Gott auferweckt hat von den Toten. Er ist der Messias und an ihn müssen wir glauben zur Vergebung der Sünden. Das ganze Haus Israel soll erkennen, Gott hat ihn zum Herrn und Christus, dem Retter, gesetzt. Das predigt er. Er ist gestorben für unsere Sünden und jeder, der Buße tut und sich ihm anvertraut, dem gilt diese Verheißung. Dem gilt die Verheißung des Messias, wovon das Alte Testament so voll ist. Der Apostel bekräftigt diese Botschaft durch Sprachwunder und mächtige Zeichen. Und wie tausend andere Juden, die aus allen Gebieten zusammengekommen sind, kommst du zum Glauben durch diese Predigt. Du empfängst den Heiligen Geist und du weißt, oh, das muss jetzt die Zeit sein, wo sich das alles erfüllt. Und du bleibst in Jerusalem, um auf die Vollendung der Verheißung des Reiches Gottes zu warten. Aber es kommt kein goldenes Zeitalter, sondern es kommt eine erneute Bedrängnis. Und du musst Hals über Kopf aus Jerusalem fliehen. Was für eine Enttäuschung! Und nun bist du nicht nur enttäuscht, sondern dein Leben ist sogar noch schwieriger als zuvor. Du musst ohne viel Mittel ganz neu irgendwo dein Leben als Migrant aufbauen. Du leidest unter Armut. Du wirst von irgendwelchen reichen Gutsbesitzern ausgenutzt. Dein Leben ist kompliziert. Das sind Zeiten der Versuchung. Zum einen der Versuchung des Zweifels. Lohnt sich das mit dem Glauben überhaupt? Oder habe ich mich da irgendwie vertan? Ist das überhaupt alles richtig? Geht es mir nicht vielleicht besser, wenn ich so lebe wie die Gottlosen um mich herum? Ihr Leben scheint so viel einfacher zu sein. Oder die Versuchung der falschen Sehnsüchte und Lösungen, falscher Kompromisse. Jakobus, er schreibt an Judenchristen, die überwiegend arm sind. Wir finden das in seinem Brief. An solche, die unter Reichen zu leiden haben. Er schreibt an solche, die versucht sind, falsche Maßstäbe und verkehrte Hoffnungen zu folgen. Sie blicken auf solche, denen es scheinbar gut geht und sie denken, der Glaube und die Erwartung auf den Herrn wären so viel leichter, wenn mein Leben sicherer und bequemer wäre, wenn ich mehr verdienen würde, wenn ich mir nicht um jeden Tag Sorgen machen müsste, wenn ich einfach das nächste Jahr planen kann und ich weiß, ach ja, ich habe nichts zu befürchten. Und Jakobus, er fühlt eine pastorale Verantwortung. Er schreibt aus Jerusalem den Vertriebenen, vielleicht so einigen, die auch unter der Vertreibung, unter der Bedrängnis nach der Steinigung von Stephanus stattgefunden hat. Er schreibt ihnen, wie einst Jeremia den Exilanten zu seiner Zeit einen Trostbrief geschickt hat. Gott hat euch nicht vergessen. Gott weiß um euch. Bewahrt Glauben. Er ermutigt sie darin, dass nicht der Reichtum, sondern gerade die Versuchung, wenn sie ausharren, ihren Glauben stärken wird. Nicht leichte und bequeme Umstände, sondern gerade solche Zeiten der Bedrängnis. Sie können ihren Glauben festigen und stärken, sodass sie standhalten können. Gott wird sich ihnen nahen, auch wenn sie sich so fern fühlen. Er wird sie festigen, wenn sie auf ihn zugehen. Und darum sollen sie sich lieber freuen. Ihre Anfechtung ist eher ein Zeichen, dass sie wirklich zu dem Volk des Christus gehören. Und nicht zu dieser Welt. Nicht zu den Freunden dieser Welt. Denn diejenigen, die in Üppigkeit leben, werden eines Tages heulen, schreibt Jakobus. Die Plage wird über sie kommen. Aber die ausharren, die werden den Segen von Gott bekommen. Kennst du Zeiten der Versuchung in deinem Glaubensleben? Zeiten, wo du denkst, oh, es wäre so viel leichter, wenn ich dieses Problem nicht hätte und dieses Problem nicht hätte und diese Krankheit nicht hätte und mir das nicht noch widerfahren würde. Gott, hast du mich vergessen? Kümmerst du dich gar nicht um mich? Du glaubst daran, dass Jesus der Herr ist, dass er deine Sünden vergeben hat, dass er alles in seiner Hand trägt, weil er Gott ist und Herr. Aber dein Leben ist scheinbar so schwach und so schwierig. Du siehst so viel Mangel und Zweifel. Anderen scheint es so viel besser zu gehen als dir. Ein Christ zu sein, verstreut in dieser Welt, wo überall um uns herum Gottlosigkeit und Unmoral und andere Wertmaßstäbe und Weltanschauungen herrschen, das kann schwer sein. Der Jakobusbrief ist voller Ermutigung, festzuhalten, dran zu bleiben, in Weisheit zu erkennen, wie dennoch alles zum guten Zweck dient. Diese Welt und dieses Leben in der richtigen Sicht zu schauen. Ja, die Hoffnung des Christus, die Hoffnung des Messias, sie gilt. Die Verheißung wird erfüllt. Lass dich nicht verlocken. Verzweifle nicht. Halte stand. Ja, diese Welt ist noch nicht vollkommen. Und die Vollendung des Reiches Gottes findet nicht in einem politischen Umsturz oder auf rein natürliche Weise statt. Aber das, was so glitzert und glänzt wie der Reichtum oder sündige Begierde, es ist selbst voller Betrug und Gefahr. Lasst euch nicht blenden. Glaube an den Herrn der Herrlichkeit. Harre aus, wenn es dir schlecht geht. Bleibe demütig, wenn es dir gut geht. Vertraue auf Jesus. Bete zu ihm. Erkenne den Segen, den Gott, der Geber aller guten Gaben, dir schenkt als seinem Kind, als Teil seines Volkes. Bist du jemand, der versucht wird? In dieser Zeit, in dieser Zerstreuung? Dann ist dieser Brief für dich. Und drittens, dieser Brief ist an solche, die rechtgläubig sind. Zuletzt ist es ein Brief an solche, die Gott wirklich dienen wollen, die ihm gemäß seines Wortes gehorsam sein wollen. Es gab unter den Lesern viele, die auch in der Zerstreuung in der griechischsprachigen Welt ein wirklich geheiligtes Leben führen wollten. Sie haben das Gesetz gelesen, regelmäßig in der Synagoge sich versammelt, sie haben die Tora gelesen, all die Bestimmungen. Und sie haben geguckt, oh, wie kann ich mich am besten nach dem Gesetz halten, auch wenn ich entfernt bin von Jerusalem. Sicherlich gab es sogar in einigen Gebieten rein christliche Synagogen, also judenchristliche Synagogen, die hauptsächlich oder sogar vollständig aus Christen bestanden, die Jesus als den Messias sahen. Und dort lasen sie die Tora. Wir müssen bedenken, der Jakobusbrief ist der erste neutestamentliche inspirierte Brief, aller Voraussicht nach. Sie hatten nur das Alte Testament. Und sie forschten, wie sie nun als Christen leben sollten, wenn sie Jesus als den Messias glaubten und ihm folgen wollten. Aber aufgrund der Versuchungen und der Schwierigkeiten gab es auch viel Streit und Eifersucht, Not und scharfe Worte, Lästerei und liebloses Verhalten unter den Gläubigen. Jakobus, er schreibt den Christen der Zerstreuung und er ermahnt sie eindringlich: Seid nicht nur Hörer des Wortes Gottes, sondern lasst den Glauben tätig werden in eurer Mitte. Dieser Brief beinhaltet wenig dogmatische Unterweisung, wie wir sie in den Paulusbriefen finden, an die Christen, die sich aus dem Götzendienst zu dem einen wahren Gott bekehrt haben. Der Jakobusbrief geht an Leser, die das Wort Gottes kennen und vieles bereits gehört haben und unterwiesen wurden in den wesentlichen Lehren des Glaubens. Sie hatten das Wort Gottes. Aber Jakobus fordert nun eindringlich dazu auf, den wahren Glauben in Liebe zu beweisen. Nicht nur in Rechtgläubigkeit, dass man aufzählen kann, dass Schama Israel, wie wir es heute Morgen passend gelesen haben, höre Israel, sondern dass das Leben davon durchdrungen wird. Dass nun der Glaube an Christus zu einem Leben führt in Liebe. Die Werke, von denen Jakobus spricht, sind nicht eine Rückkehr zu dem gesetzlichen Wahn, man könne durch eigene Leistung das Heil erlangen. Dann bräuchten wir keinen Herrn der Herrlichkeit, der für uns die Tür zum Reich auftut. Dann bräuchten wir keinen Messias. Nein, Jakobus nennt Werke, was Paulus Frucht nennt. Der Glaube an Christus, der für alle unsere Sünden gestorben ist und uns Vergebung und Frieden mit Gott geschenkt hat, der hat nicht nur eine Auswirkung auf die Weise, wie wir die Bibel hören und lesen und auslegen, sondern auch, wie wir sie anwenden und ausleben sollen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir den Heiligen Geist nicht. Wo Christus in uns keine Liebe fördert, keine Barmherzigkeit, keine Wahrhaftigkeit, keine Demut, da haben wir vielleicht viel gute Lehre, aber keine Wiedergeburt. Da gehören wir nicht wirklich zu dem Volk, das Jesus Christus, der Messias, für sich befreit hat. Ja, als Christen vertrauen wir auf die Gnade Gottes in Christus allein. Aber wir streben auch nach Heiligung, nach moralischer Vollkommenheit. Wir sehnen uns danach, voranzuschreiten in der Liebe und in guten Werken. Und wir sehen und empfinden und sind schmerzlich betrübt über unsere Unreinheit, über unsere Sünden. Wir kämpfen dagegen an, in der Kraft des Geistes, den der Herr in uns wohnen lässt. Der Jakobusbrief, er ist geschrieben wie die alttestamentliche Weisheitsliteratur, wie die Sprüche Salomos oder das Buch Prediger, voller kräftiger, bildgewaltiger, dringlicher Aufforderungen, den Glauben durch ein entsprechendes Leben in Heiligung und tätiger Liebe zu beweisen. Dieser Brief ist für dich, wenn du weißt, dass du zu oft Worte sagst, die schaden und Christus nicht verherrlichen. Dieser Brief ist für dich, wenn du darüber trauerst, dass deine Liebe nicht so vorbildlich ist, wie du es dir selbst wünschst, wie du selbst weißt, wie es sein sollte. Dieser Brief ist für dich, wenn du merkst, wie schnell du selbst ungeduldig wirst mit anderen oder sogar mit Gott. Wie schnell du zu Zank und Streit dich reizen lässt. Wie leicht stolze Gedanken aufkeimen in unserem Herzen. Dieser Brief ist für Gläubige, die Jesus als ihren Herrn und Retter bekennen, aber in diesem Leben, in dieser Zerstreuung in der Welt lernen wollen, so zu leben, dass es Gott ehrt, in der Erwartung auf die Wiederkunft des Herrn. Dieser Brief ist für dich, wenn du darauf hoffst, dass Jesus Christus durch Jesus Christus zum Volk Gottes zu gehören. Durch den Bund der Gnade. Glaubst du an den Herrn? Glaubst du, dass er wiederkommt? Glaubst du, dass er allein deine Sünden vergeben kann und du darum ein Kind Gottes wirst? Ein Teil des Volkes Gottes. Er ist gestorben, um uns zu retten, um uns zu erlösen von unseren Sünden. Und um sein Volk zusammenzurufen. Das beginnt hier. Es beginnt durch die Predigt des Wortes. Es beginnt durch die Wirksamkeit des Geistes, der die Gläubigen zusammenruft. Und jede Gemeinde ist ein Beweis dafür, wie zusammengerufen wird. Herausgerufen heißt Gemeinde, Ekklesia, herausgerufen zu einem neuen Bundesvolk. Wenn du also auf die Wiederkunft Jesu wartest und auf das Reich der Herrlichkeit, das er aufrichten wird, ist dieser Brief für dich. Und dieser Brief ist für dich, wenn du leidest unter der Versuchungen und den Bedrängnissen dieser Welt. Wenn du fühlst, dass diese Welt unvollkommen ist und du dich sehnst, endlich frei zu sein von der Sünde und den sündigen Begierden und den Lockungen des eigenen Fleisches und dieser gefallenen Welt. Dieser Brief ist für dich, wenn du lernen willst, was der Glaube an Jesus praktisch bedeutet und wie er sich zeigen soll. Inmitten dieser Fremdlingschaft in dieser Welt, wo wir noch nicht zu Hause sind. Möge der Herr diesen Brief an uns gebrauchen, um uns zuzurüsten, um uns zu reinigen als Teil seines neutestamentlichen Bundesvolkes. Dazu segne uns Gott. Amen.